Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
Gabriele Gysi.
Ich habe einen Text geschrieben, der in einer Anthologie des Kulturkreises Pankow erscheinen wird. Und sie hatten sich auf ein Hölderlin-Zitat bezogen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das sind zwei Zeilen aus einem Gedicht. Dieser Abschnitt geht nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Hölderlin. 1002 Nächte. Reisebericht 17. Dezember 22 bis 7. Januar 23. Aber kennen wir, die Menschen des Westens, noch einen Gott außer dem Homo Deus, der sich präsentiert im unendlichen Geschrei der tödlichen Show? Gibt es noch eine geistige Welt in unseren Breiten? Ist unser Hochmut allen anderen geistigen Welten gegenüber angebracht? Woher kommt diese Anbetung der Oberfläche? Lassen Sie mich von einer Reise berichten, die mich berührt und glücklich gemacht hat. Vielleicht können wir dann ahnen, wie groß das Unglück ist, das wir anrichten, indem wir uns an die Stelle aller Götter setzen, nichts verstehen und an unserem eigenen transhumanistischen Geplauder im Nihilismus des Tötens versinken. Eine Reise in den Iran zum Jahreswechsel 22/23. Hurra, wir verreisen. Aber wohin? Was erwartet uns? Aus den Beschreibungen hier in Deutschland erfährt man, dass eine barbarische Regierung des Irans die Bevölkerung, besonders die Frauen, quält. Das wissen wir im Westen. Denn überall auf der Welt sind die Menschen noch nicht auf dem westlichen Entwicklungsstand, was uns, die westliche Welt, wie selbstverständlich gegen wen, wofür, warum, auch immer, in allen Konflikten zur Führung berechtigt. Wohin? Ins Nirvana? In den Himmel? In die Hölle? Die Erklärungsmuster des Weltgeschehens hier in Deutschland liegen in westlichen Händen. Wir wissen, wie die Welt zu denken, zu fühlen und zu handeln hat. Millionen Journalisten sind beschäftigt, die Welt von der Höhe ihres allmächtigen Wissens aus zu interpretieren. Alle Mittel zum Umsetzen dieser Führung sind berechtigt. Nur das Böse kann daran zweifeln. Vielen Menschen scheint dieses Selbstverständnis selbstverständlich. Warum nur? Es ist schön, etwas nicht zu wissen, lernen zu können. Was werden wir sehen? Worüber dürfen wir uns wundern? Vielleicht sogar staunen. Was wissen wir nicht? Was können wir lernen zu verstehen? Schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel sehen wir Schrift. Überall ist diese Schrift zu sehen. Sie ist schön, geschwungen, rhythmisch und rätselhaft. An den Wänden in bunten Leuchtreklamen, an LED-Leuchten zeichnet Schrift die Wege. Wir fahren in eine erzählende Welt. Worte verweisen in alle Richtungen. Zur nächsten Autowerkstatt, ins Restaurant, zum Bazar, in die nächste Stadt, zu Allah. Wenig übergroße Bilder von mehr oder weniger Prominenten verstellen den Blick in die Stadt, auf das Leben der Straße. Ab und zu ein geistlicher Führer, aber oft ist es ein zum Bild gemaltes Foto. Genau wie die Bilder der an den Laternen auftauchenden Märtyrer, die an persönliche Schicksale im Krieg mit dem Irak erinnern. Unser erster Aufenthaltsort ist Teheran. Den Tabiat Park und seine Brücke besuchen wir am späteren Abend und am Tag danach. Viele Menschen nutzen den Ort, um zu spazieren. In einem Café an der Brücke feiern junge Menschen Geburtstag und schenken uns Kuchen. Sie fragen, wo wir herkommen, wünschen uns Glück. Wir fotografieren uns gemeinsam. Es gibt keine Angst, kein Verstecken. Eine 28-jährige Architektin hatte diese Brücke entworfen. Kein weltberühmtes Architekturbüro musste die Entscheidung zum Bau der modernen Brücke vom Park über eine Autobahn zum nächsten Park rechtfertigen. Sie ist in ihrer mehrstöckigen Form ein architektonisches Ereignis und offensichtlich ein Treffpunkt vieler, besonders junger Menschen. Erstaunlich. Auch der Verkehr beeindruckt uns schon am ersten Tag. Es gelingt den Fahrern in unsichtbarer Absprache mit einem Minimum an Regelbereitschaft, die Mobilität der Stadt umzusetzen. Der Besuch von Museen, des Thronsaals, der Diamantenhalle sind Ereignisse. Immer wieder fallen die klug angelegten Gärten auf. Es ist Winter. Nicht die Blumen, aber die Konzepte der Anlagen sind beeindruckend. Blickrichtung, Wasser und Gewächse sind geplant. Vielleicht, weil die Kulturen im Iran sich schon so lange mit dem Wasser als Elixier des Lebens beschäftigen. Es fallen immer neue Springbrunnen und andere raffinierte Formen im Umgang mit Wasser ins Auge. Wir treffen im Hotel einen Freund eines Freundes von Freunden. Er kann ohne Erregung, ohne Vorwurf, ohne Bitterkeit aus der Geschichte des Irans berichten. Diese Form der Intellektualität, die Empathie und Distanz zugleich ermöglicht, ist beeindruckend. Eine hier in Deutschland fast verschwundene Gesprächsform. Wir lernen, dass der Kampf gegen den Analphabetismus, die Entwicklung von unzähligen Universitäten, einen selbstbewussten Diskurs im Land zwischen allen divergierenden Ansichten fordert. 61% der Abgänger des Ingenieurstudiums im Iran sind Frauen. Das ist beeindruckend. Der Analphabetismus, 70% zur Zeit des Schahs, gehört der Vergangenheit an. Übrigens war uns aufgefallen, dass in so gut wie allen Restaurants Frauen die Kasse bedienen und kontrollieren. Wahrscheinlich können sie besser rechnen. Amir, unser Reisebegleiter, erzählt uns den hübschen Witz, dass alle iranischen Männer Machos sind und immer das letzte Wort haben müssen. Es lautet: Ja, sehr gern, mein Schatz. Die Schönheit vieler iranischer Frauen hat auch uns sehr beeindruckt und verdient ihre Sprichwörtlichkeit. Nicht in Teheran, aber an vielen anderen Orten sehen wir später kleine und größere schwarze Fahnen aufgehängt an Straßen. Texte sind als Banner über Straßen gezogen, denn die Prophetin Fatima wird gefeiert. Gruppen von Männern pilgern zur Fatima-Moschee in Qom, um die Weisheit dieser Frau zu feiern. Der Respekt vor Frauen findet sich offensichtlich in Geschichten, die sich durch Unkenntnis unserem Verständnis entziehen. Selbst die Bedeutung einer literarischen Figur wie Scheherazade aus Tausend und einer Nacht ist für uns nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber jetzt bestaunen wir erst einmal den Teheraner Bazar. Er ist durch seinen Abwechslungsreichtum an Produkten, die Schnelligkeit der Waren transportierenden Arbeiter und die Bedächtigkeit des Einkaufs ein kulturelles Erlebnis. Die Mosaiken, ihre Schönheit mitten im Alltag, verweisen in zivilisatorische Leistungen der Vergangenheit, die vielleicht mit ein Grund für die verblüffende Kultur der Toleranz im Umgang mit bestehenden Widersprüchen des iranischen Alltags sind. Die Basare sichern im ganzen Land einen großen Teil der Versorgung der Bevölkerung. Es wäre in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, ein Angriff auf Kultur und Umwelt, Amazon an die Stelle zu setzen. In der weiteren Reise werden wir immer wieder überrascht sein, auf welch tolerante Weise gelebt wird. Später in Qom werden wir einen Geistlichen treffen, der die gleiche Fähigkeit zur Toleranz im Gespräch zum Ausdruck bringt wie der Freund des Freundes von Freunden. Unsere nächste Station ist Qazvin. Hier ist die Moschee verschlossen. Warum? Unser Reisebegleiter findet den Moscheediener. Er berichtet, dass in der Gegend zwei Vorbeter von Banden getötet wurden, sie deshalb entgegen dem Brauch die Moschee verschlossen haben. Den Bazar in der Nähe besuchen wir schon wie selbstverständlich. In Gedanken können die Erlebnisse wilde Wege zurücklegen. Ich muss an Shiraz denken, diese schöne, gepflegte Stadt, in der junge Mädchen, offensichtlich ein Schülerausflug, mit uns eine Fotosession veranstalten. Wir trafen auch junge Fotografen und Models, die versiert im Umgang mit modernen Techniken Bilder an historischen Orten für ihr Verständnis von Zukunft suchten und fanden. Die vielen Momente der Gastfreundschaft sind fast nicht zu erzählen. Vom gemeinsamen Teetrinken mit einer iranischen Familie, die ebenfalls den berühmten Ehram-Garten besichtigte, bis zu den vielen Einladungen, die von unserem Reisebegleiter Amir aus Zeitgründen immer wieder abgewehrt wurden. Neben vielen kleinen Geschenken sind es zwei Erlebnisse, die mich voller Neigung an den Iran denken lassen. In einer Khan-Moschee trafen wir einen Jungen von vielleicht 13 Jahren, der den Besuchern beim Ausziehen und Verwahren der Schuhe half. Für ihn war es eine wichtige Funktion. Er bemerkte unser Fremdsein und führte mich zu den schönsten Bildern in einem hinteren Raum. Als Dank schenkte ich ihm etwas Geld. Nach der Besichtigung und vielen Fotos mit vielen anderen Besuchern und Gläubigen gingen wir zum Auto. Jetzt kam der Junge gerannt und rief uns, hatte von dem bisschen Geld Blumen gekauft. Das Papier, in dem die Rose eingewickelt war, liegt in Berlin auf einem Tisch und erzählt von ihm. Ich habe Glück, diesen Jungen, seine Freundlichkeit und Neigung dem Fremden gegenüber erfahren zu haben. Es gab einen sehr verregneten Tag. Ausgerechnet an diesem Tag war die Besichtigung der Stufenpyramide von Choga Zanbil geplant. Als wir auf den Parkplatz fuhren, gab es in einiger Entfernung nur ein einziges Auto. Wir und die Menschen aus diesem Auto waren wild entschlossen, die Pyramide trotz allem näher zu betrachten. Ich fotografiere schlecht, aber möglichst alles, also auch unsere wetterbedingten Leidensgefährten. Die Familie winkte uns für ein gemeinsames Foto zu sich. Da es wirklich sehr kräftig regnete, legte die Frau ihren Chador um mich zum Schutz vor dem Regen. Nach den Fotos wollte ich ihn ihr zurückgeben. Das war nicht möglich. Ich sollte ihn weiter tragen. Er sollte mir helfen, nicht krank zu werden. An diese Frau muss ich immer wieder denken. Sie kannte mich nicht, sie hatte keinerlei Vorteil. Einfach nur so verschenkt sie ein schönes, wichtiges Kleidungsstück und entschwindet. Für uns ist diese Freundlichkeit jenseits von Berechnung fast nicht mehr zu verstehen. In der westlichen Welt mit ihrem Verlangen nach Effektivität, einem ständigen Kosten-Nutzen-Abwägen, ist Lebendigkeit ohne Ziel ein Fehler. Schade. Wahrscheinlich waren wir im gastfreundlichsten Land der Erde zu Besuch. Während des Rückflugs denke ich bereits, warum sollen wir Menschen aus der westlichen Wertegemeinschaft dieses kulturvolle Land nicht besuchen? Wer denkt sich so etwas aus? Wir sind in dieser Zeit 5000 Kilometer durch den Iran gefahren. Wir haben 10 verschiedene Städte besucht, den Blick in ein Land ohne Angst vor Kriminalität, ohne ins Auge springende Armut gesehen. Wir sahen keine Bettler, keine Obdachlosen, aber wir erlebten immer wieder unglaubliche Freundlichkeit und Neugier Fremden gegenüber. Vielleicht hat sich die Offenheit dem Fremden gegenüber aus der Zeit der Karawanen der Seidenstraße bis heute gehalten. In vielen Städten kann man Karawansereien besichtigen, als museale Einrichtung oder als Teil der Basare oder als Herberge, wie vor langer, langer Zeit. Aber vielleicht findet diese Fähigkeit zur Freundlichkeit ihre Ursache auch im Verhältnis zur Kunst, zur Schrift, in der Tatsache, dass die Menschen dort sich nicht zu schnell ein Bild machen wollen und die Begegnung suchen. Du bist, was du suchst, sagt Rumi, ein großer iranischer Dichter des 13. Jahrhunderts. Vielleicht hat aber auch Scheherazade, mit der Kraft ihrer Erzählung in Tausend und einer Nacht die Kultur im Leben der Menschen solche Macht verliehen. Sie, die Tochter des Großviziers, will den Sultan heiraten. Den Sultan, der jede Frau, die er heiratete, nach der ersten gemeinsamen Nacht töten ließ, um nicht betrogen zu werden. Seine erste Frau hatte ihn hintergangen und um sein Leid nicht zu wiederholen, beendete er jede neue Beziehung auf diese schreckliche Weise. Ihr Vater warnt sie, will sie nicht der Gefahr aussetzen, aber sie will. Sie wird ihm jede Nacht eine Geschichte erzählen, deren Fortsetzung er hören möchte. Sie leben zusammen, bekommen Kinder, leben miteinander. Der Sultan hatte begonnen, ihre Geschichten, die Literatur zu lieben und muss in der 1002. Nacht nicht mehr töten. Sie haben gelernt, ohne Bedrohung miteinander zu leben. Traurig. Warum finden wir keine Scheherazade, die uns von der Macht des Tötens erlöst, wie sie es kann im Iran? Vielleicht ist das Rätselhafte der Schrift, die Wege aufzeigt. Wege, die wir in der westlichen Welt nicht kennen. Wir scheinen nur einen Weg zu kennen, die Macht der Zerstörung. Wenn wir, wie die Iraner, unsere Geschichte kennen und verstehen würden, könnten wir viele Grausamkeiten unterlassen, würden die Wahrheit suchen und verstehen wollen. Aber wie soll das geschehen, wenn wir unsere Vorfahren nicht kennen, nicht verstehen, was ihnen geschah und was sich in uns fortpflanzt, immer wieder, unbemerkt, wenn wir nicht wissen wollen, was Wahrheit bedeutet, wenn wir immer wieder Wege suchen, die Wahrheit nicht zu kennen, wenn unsere Philosophen zum Beispiel durch den Poststrukturalismus das Leben dekonstruieren, aber keine Frage nach der Wahrheit finden, wenn wir die subjektive Wahrnehmung an die Stelle von Wahrheit setzen, wenn wir hoffen, Technik kann von den Fragen nach der Wahrheit erlösen, wie sollen wir dann erkennen? Scheherazade setzt das Leben selbst durch Literatur in das Gedächtnis der Iraner. Was lebt nun, bewusst oder unbewusst, in uns? Welche Götter sprechen zu uns mit ihren Geschichten? Fragen wir die griechische Götterwelt nach der Wahrheit. Was finden wir in dem olympischen Dasein, das auf uns heute verweist? Was erzählt uns Kassandra, die Seherin, über das Leben? Ihre Prophetie ist vom beleidigten Gott Apollon mit dem Bann belegt, nicht geglaubt zu werden. Denn der in seine Priesterin Kassandra verliebte Gott Apollon schenkte ihr werbend die Sehergabe. Als sie das Geschenk annimmt, aber die Liebe verweigert, legt er auf sein Geschenk die schreckliche Gabe der Verweigerung, der Akzeptanz der Wahrheit durch ihre Mitmenschen. Wird die Ablehnung des Zueinandergehörens beider Geschlechter so hart bestraft? Fehlt dann immer der Teil der Wahrheit, der kontextloses Sprechen verhindert? Die Griechen können Troja nicht erobern, nur betrügen. Die Kriegslist des Odysseus wird eine riesige Show. Das Heer zieht sich scheinbar besiegt zurück. Im Rückzug lassen sie ein großes, mit im Innern versteckten Soldaten gefülltes, hölzernes Pferd als Weihegeschenk für die Göttin Athene zurück. Die frohen, von der Belagerung befreiten Trojaner holen, von ihrem Glück beseelt und betrunken, das mit feindlichen Soldaten vergiftete hölzerne Geschenk an die Göttin in die Stadt. Nachts, im schlafenden Troja, klettern die versteckten griechischen Soldaten aus dem Pferd, öffnen das Stadttor und das zurückgekehrte Heer des Agamemnon stürmt die Stadt. Sie ermorden die Männer, versklaven Frauen, die Kinder und rauben, rauben und rauben. Die Seherin Kassandra hatte die Stadt Troja gewarnt, doch man hörte sie nicht. Soll das ewig das Schicksal der Wahrheit für uns bleiben? Die Bürger Trojas lehnen die von der schönen Königstochter Kassandra bedachte und gesprochene Wahrheit ab. Sie können nicht glauben, dass das griechische Heer des Agamemnon sich nur zum Schein in die Berge zurückzog, dass das hölzerne Pferd Betrug bedeutet. Die Trojaner sind trunken vom eigenen Sieg. Die Gefahr von versteckten Soldaten im hölzernen Pferd vor den Toren der Stadt glauben sie nicht. Statt das Pferd zu prüfen, bevor sie es als Ausdruck des Sieges über die Griechen durch das geöffnete Tor in die Stadt ziehen, sind sie trunken vom eigenen Sieg, von ihrer scheinbaren Macht. Sie wollen Worte und Wahrheiten von Kassandra nicht glauben. Die Kriegslist des Odysseus und die Illusion der eigenen Macht gehören wohl zu den Ausgangspunkten unserer Kultur, wie die Unfähigkeit, im Siegen den Rausch zu vermeiden. Die List anstelle von offenem Kampf, der Rausch des Siegens anstatt des Blicks auf das Leben. Ist diese Art der Cleverness bis heute unsere Handlungsstrategie? Bewundern wir das als geschicktes, zielorientiertes Handeln? Die Kriegslist vorgetäuschter Verhandlungen, der Betrug als Grundlage gemeinsamen Lebens, muss zu neuen Kriegen führen. Warum verstehen wir nicht, was wir tun? Gerade höre ich aus dem Fernseher die Lüge der seit 40 Jahren sofort umgehend fertiggestellten Atombombe des Irans mit ernstem Gesicht vorgetragen. Abgesehen davon, dass keinerlei Wahrheitsgehalt in dieser Aussage verborgen war, ist die Selbstverständlichkeit der Lüge ein Phänomen. Die manipulative Kraft der Lüge wird von uns geehrt. Es ist nicht einmal mehr das goldene Kalb, um das getanzt wird. Es ist die hohle Macht des Herrschens durch Lüge im Sieg über andere Menschen, die als Ziel postuliert wird. Das Verschwinden von Wahrheit aus unseren Diskursen zugunsten der Glaubwürdigkeit muss jedes Vertrauen zerstören. Wenn Glaubwürdigkeit das Ziel ist, ist jede Lüge erlaubt. Doch wir Menschen können nicht vertrauen, wenn keine Logik, keine Sachverhalte etwas bedeuten dürfen. Warum nur halten wir Europäer und US-Amerikaner das für Stärke und machen kognitive Manipulation zur Strategie und zum Ziel jeden Konfliktes? Warum verachten wir Kulturen, die an unseren Glauben, an das trojanische Pferd als clevere Form des Siegens nicht glauben? Warum lässt das Angebot in scheinbarer Überlegenheit den Wunsch nach Wahrheit verstummen? Es ist merkwürdig, welche Kraft Scheherazade und die Wahrheit ihrer literarischen Erzählung besitzt und in welch traurigem Zustand die Wahrheit der Kassandra schon vor langer Zeit durch den Fluch der göttlichen Bewohner des Olymps versetzt wurde. Kassandra, die schönste Tochter des Priamus, des Königs von Troja, ist Priesterin des Gottes Apollon. Im Drama des Aeschylus Agamemnon kehrte der griechische Eroberer Trojas mit seiner geliebten Sklavin Kassandra nach Mykene zu seiner Frau Klytämnestra zurück und wird dort von ihr und ihrem Geliebten Aigisthos gemeinsam mit Kassandra ermordet. Kassandra, die auch ihren eigenen Tod vorhersah, konnte durch das Wissen um die Wahrheit kein Unglück vermeiden helfen. Der Glaube an die eigene Macht, ihre Mitmenschen unfähig zu verstehen, was aus ihren Handlungen für Folgen absehbar sind. Warum besitzt der Wunsch, die eigene Person als mächtig zu verstehen, solche Anziehungskraft für uns westliche Eroberer? Was hindert uns westlich geprägte Menschen, unser zerbrechliches Menschsein zu akzeptieren? Müssen wir in dümmster Art und Weise ein Reich des Bösen installieren, um mit gutem Gewissen zerstören zu dürfen? Warum greifen wir an, um Kriege zu erzwingen? Wie viel List ist hier versteckt? Sind Kriminalfilme mit unendlichen Kommissaren das Einzige, was in unseren Wunsch nach Wahrheit transportiert? Warum soll unser Verstand die Wahrheit unseres Kulturversagens nicht sehen dürfen? Warum können wir damit einverstanden sein, immer wieder zu betrügen und betrogen zu werden? Sind wir selbst die Opfer unserer permanenten List? Ich weiß es nicht.
Liebe Schlagerfreunde, in den Live-Teil der heutigen kleinen Audiodatei, da geht es mit Schwung.
Hinter den Kulissen von Paris.
Die Büros der Rothschild-Bank in Paris wurden durchsucht, ob der Epstein-Affäre.
Ich lebe allein auf einer Insel.
Der Anhänger der Kinderhaut, Rothschild-Mitarbeiter Fabrice Aidan, soll in seiner Zeit als Diplomat bei den Vereinten Nationen vertrauliche UN-Dokumente und Briefings des UN-Sicherheitsrats an Jeffrey Epstein geschickt haben. Reuters berichtet. Na, immerhin wird Treiben mit Minderjährigen durch die Epstein-Akten diversifiziert. Die bis doch lange in der Kompetenz der Gotteshäuser. Nun geleakt ein geistlicher Operationsplan Deutschland, verfasst von der katholischen und evangelischen Kirche. Offizieller Titel: Ökumenisches Rahmenkonzept Seelsorge und Akutintervention im Spannungsbündnis und Verteidigungsfall. 26 Seiten. Wohl geleakt von Friedensfreunden im Rahmen der Kirche. Die Geistlichen gehen wohl davon aus, dass die Zivilbevölkerung durch einen kriegerischen Konflikt in Deutschland erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Man erwartet Massentraumatisierungen. Auch Gesundheitsversorgung würde wohl zusammenbrechen. Schon bei Truppentransporten rechnet man mit Einschränkungen in bisher unbekannten Ausmaß. Verunsicherung würde Betreuungsbedarf generieren. Eine Bevölkerung, die vielleicht aufbegehrt, soll geistlich ruhig gestellt werden. Geistliche als Rädchen innerhalb der klerikalen Kriegsmaschinerie. War es jemals anders? Da kann Ostern ja kommen. Ach, Deutschland droht übrigens eine Eierknappheit zu Ostern.
Das ist Osterhasen.
Verkehrsminister Schnieder hat Großes vor. Der, dessen Wikipedia-Seite nichts über seine Eltern verrät. Er will die Bahn pünktlicher machen. 22 konkrete Maßnahmen, berichtet die Tagesschau. Genannt werden Joker-Gleise. Diese sollen volle Bahnhöfe entlasten. Auch genannt Flexabfahrten. Züge sollen künftig leicht vor der offiziell angegebenen Zeit abgefertigt werden. Mit Schlager lernen an diesem Donnerstag. Wir hatten Mireille Mathieu, Katja Epstein und jetzt Terrorvision Alice. Operation Alice. Das Bayerische Landeskriminalamt hat mehr als 370.000 Internetseiten im Darknet stillgelegt. Auch hier wieder Kindesmissbrauch. Auch gab es einen Schlag gegen zwei der weltweit größten IT-Schadnetzwerke. Emsig das Böse bekämpft. Welt wieder heil machen am 26. März 2026. Nein, ich glaube nicht. Hier ist die kleine Audiodatei. Donnerstag.
미국은 조성된 엄중한 사태 앞에서 심사숙고해야 한다.
Auf nach Nordkorea. Abgefeuert eine Rakete in Richtung japanisches Meer. Kim Jong-un erklärt Südkorea zum feindseligsten Staat und begrüßt Alexander Lukaschenko.
Добрый вечер,
Hymnen, Salutschüsse und Kavallerie, berichtet Belta, die weißrussische Nachrichtenagentur. Zeremonie des offiziellen Treffens von Alexander Lukaschenko und Kim Jong-un in Pyongyang. Ort der Zeremonie war der Kim Il-sung-Platz, 1954 eingeweiht. Er bietet bis zu 100.000 Menschen Platz. Nationalhymnen wurden aufgeführt, es gab Kanonensalven sowie Begrüßung der Mitarbeiter der offiziellen Delegationen. Alexander Lukaschenko besuchte den Befreiungsturm, begleitet von Kim Jong-un. Er legte einen Kranz am Denkmal nieder, ehrte das Gedenken an die sowjetischen Soldaten, die bei der Befreiung Koreas von den japanischen Besatzern gefallen waren. Eine Schweigeminute wurde abgehalten. Auf Bitte des russischen Präsidenten Putin wurde ein Blumenstrauß am Denkmal niedergelegt. Als Zeichen des Dankes für die Hilfe im Rahmen der speziellen Militäroperation. Auch besuchte Alexander Lukaschenko den Kumsusan-Palast der Sonne. Eine vielversprechende Zusammenarbeit wurde in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und Sport genannt. Projekte sollen nicht nur mit der DVRK, sondern auch im Zusammenspiel mit Russland oder China umgesetzt werden. Diese Länder verfügen über langjährige Beziehungen zu Nordkorea, die im gemeinsamen Interesse genutzt werden können. Vor drei Tagen hielt Kim Jong-un auf der ersten Tagung der obersten Volksversammlung in der 15. Legislaturperiode die programmatische politische Rede über die Aufgaben der Regierung der Republik in der gegenwärtigen Etappe des sozialistischen Aufbaus. Zur Tagung fand auch eine künstlerische Aufführung statt. Nicht versäumen möchte ich den heutigen Ausspruch des Genossen Kim Jong-un: Die Menschen wachsen durch Nahrung auf und die Wissenschaft steigt über Misserfolge zum Gelingen empor.
2023년 4월 4일 Pyongyang.
Arzneimittelengpässe werden für Deutschland erwartet. Hatten wir das nicht vor 6 Jahren schon? In Moskau gibt es kein Gulag-Museum mehr. Es berichtet die Moskauer Deutsche Zeitung, das Museum wird umgebaut. Erstmals hat die Europäische Union mehr Autos und Teile aus China importiert als dorthin exportiert. China setzt auf eine KI-gestützte Armee, ich ergänze sogenannte. Und auch 2 russische Öltanker sind unterwegs nach Kuba, um die Energieblockade zu durchbrechen. Der ORF berichtet, ein Mitglied der Taliban ist einem Bericht der ARD zufolge zum Leiter der afghanischen Botschaft in Berlin ernannt worden. Bombendrohung gab es in Kaiserslautern. Das ist ja in der Nähe von Rammstein. Deutschland, die Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente. Der ADAC plant deutlich höhere Mitgliedsbeiträge. Der Bund will den Bau von Ladesäulen für Elektroautos fördern. Nach der Wahl in Rheinland-Pfalz wurde der AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger als Fraktionschef abgewählt. Mit roter Farbe protestiert wurde an der Fassade des Rheinmetallwerks in Berlin-Wedding.
Rheinmetall.
Da erlaube ich mir, in Tradition vom roten Wedding zu sprechen.
Creating a deadly cloud.
Und der Causa Ulmen Fernandez provoziert Monika Gruber, der Fokus schreibt. Sie postet auf X 2 Fake-Facebook-Profile. Zitat, Achtung, diese beiden Profile sind fake, ich fühle mich virtuell vergewaltigt.
Ungeachtet des Skandals war ich entsetzt, weil was soll eine virtuelle Vergewaltigung sein? Das verharmlost aus meiner Sicht die tatsächlichen Vergewaltigungen.
Soweit Frau Dr. Stefanie Elsässer vom Kompaktmagazin.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseur.
You're my heart, you're my soul.
Die Tagesschau eröffnet am 26. März mit Drohnen und fragt, warum die Drohnenabwehr bislang kaum Erfolge zeigt. Ein neues Abwehrzentrum ist geplant.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Wie gut, Experten zu haben, nicht wahr, Armin Laschet?
Die Situation ist auf jeden Fall ernst. Es ist aber leider in der Tat so, dass wir nicht allzu viel wissen.
Ulrike Franke, die Sicherheitsexperten-Expertin vom NDR.
Morgens zum Frühstück.
Alles, überall. Unter jede, also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter.
Wo bleibt denn Svetlana?
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab. Israel und der Iran fliegen weiterhin Luftangriffe gegeneinander.
Ankara appelliert an arabische Golfstaaten, sich nicht am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Der Iran droht mit einer neuen Front an der Meerenge Bab al-Mandab. Angriffe gab es seitens des Iran auf den Großraum Tel Aviv. Nach Angriff der USA auf den Irak bestellt Bagdad den US-Geschäftsträger ein. Irans Außenminister Araghchi dementiert Verhandlungen mit den USA. Befreundeten Staaten wird die Passage durch die Straße von Hormuz erlaubt, berichtet TASS. Die Revolutionsgarden melden US F-18-Kampfjet im Süden des Irans abgeschossen. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf. Die USA planen die Besetzung einer der iranischen Inseln. Man warnt Israel.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. 273 Millionen Kinder sind ohne Zugang zum Schulbesuch, berichtet die UNESCO. Die Tagesschau informiert. Donald Trump hat die ungarischen Staatsbürger dazu aufgerufen, Viktor Orban zu wählen. Der stellt die Gaslieferungen an die Ukraine ein. Drohnen aus der Ukraine stürzen in Estland und Lettland ab.
Give us a credit.
Die bayerische Bundespolizei hat am Montag einem Italiener im Rahmen einer Grenzkontrolle bei Mittenwald ein mitgeführtes Feuerzeug abgenommen. Es gibt eine Strafanzeige, weil auf dem Feuerzeug war Adolf Hitler samt zugehörigen Namenszug abgebildet.
Italia, was soll ich denn tun?
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Wechselnd stark bewölkt, Schnee, Regen, Graupel, Wind. Durchwachsen geht es weiter. Perspektive wechselhaft bis Ostern heran.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.